Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 127. Ja genau, Kollegen unter sich. Hallo, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute habe ich ein Gespräch für Sie, kein Interview. Ein Gespräch unter Kollegen, denn mein Kollege Matthias Messmer und ich, wir haben sehr viel gemeinsam. Wir studierten beide an derselben Schule. Er absolvierte ein Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Ich studierte Schauspiel. Beide haben wir eine langjährige Theatererfahrung. Ich spielte 15 Jahre lang in verschiedenen Theatern Deutschlands. Er inszenierte an Theatern. Er war unter anderem auch Artistik- und Trainingdirektor der Blue Man Group und war künstlerischer Direktor der Musical-Ausbildung von Stage Entertainment. Er unterrichtete Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin, ich angehende Wirtschaftspsychologen an der FOM Berlin und nun sind wir im selben Verband der German Speakers Association gelandet. Und beide sind wir auch Dozenten der GSA Akademie. Lieber Matthias, wir unterstützen beide Menschen, die eine wirkungsvolle Performance und einen herausragenden Vortrag halten wollen. Und wir coachen und trainieren professionelle Speaker sowie auch Fach- und Führungskräfte. Und heute wollen wir besprechen, wie ist unsere Herangehensweise? Gibt es Unterschiede? Und wenn ja, welche? Mhm. Matthias, wie ist denn das bei dir? Wenn du mit jemandem arbeitest, was ist dir zu Beginn wichtig?
Also mir ist zu Beginn immer wichtig, und das ist vielleicht dann meinem Regie-Background geschuldet, dass ich immer erstmal so das Reiseziel definieren will. Das ist das, wie ich es nenne. Also das machst du wahrscheinlich auch, aber man will ja erstmal wissen, wohin, auf welche Reise nimmt der Redner, der Speaker, ne, sein Publikum mit. Und deswegen sage ich immer Reiseziel. Also wer ist eigentlich da im Publikum? Und was haben diese Menschen für einen Background, was haben die für Herausforderungen, was haben die auch für Wünsche, Hoffnungen, die sie mitbringen zu dem jeweiligen Thema, zu der Veranstaltung, wo derjenige spricht oder auch wenn er ein Webinar gibt oder Videos dreht, was spricht er bei dieser Zielgruppe, die er dann auch adressieren will, an? Was ist sozusagen deren Schmerzpunkt und so? Da setze ich eigentlich immer an, gerade weil auch viele Leute, mit denen ich arbeite, das ja auch beruflich tun, also sagen, ich gehe auf die Bühne, um damit auch mein Coaching, meine Beratung zu verkaufen oder ein Training und so weiter, also die auch wirklich eine Absicht haben, Kunden zu gewinnen. Aber ganz viele, oder im Vordergrund steht natürlich letztendlich immer, ich will gut performen, ich will gut rüberkommen, ich will meine Zuschauer nicht langweilen.
Definitiv.
So, und dann ist immer meine erste Frage, naja, wer sitzt denn da überhaupt?
Ah, okay, also du beginnst also sozusagen mit der Zielgruppe. Ja, genau. Also für wen machen wir das? Ah ja, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, kommt bei mir ein bisschen später.
Wie fängst du denn an?
Ja, gute Frage. Danach, wenn ich versucht habe, meine Teilnehmenden und meine Coaches frei zu bekommen. Also ich finde wichtig, dass sie erstmal locker werden, dass sie Spaß bekommen, dass sie die inneren Kritiker, die wir ja meistens mitbringen, die wir auf der Schulter sitzen haben, dass wir die erstmal ausblenden können. Mein erster Schritt ist, dass sie so ganz, dass meine Teilnehmenden ganz low anfangen, sodass sie beginnen, sich mehr zuzutrauen. Und ich versuche es also erstmal mit einer Stabilisierung. Thema Zielgruppe finde ich sehr, sehr wichtig, kommt bei mir aber ein Müh später.
Aber gut, vielleicht arbeitest du ja auch vor allen Dingen erstmal an, oder was heißt erstmal, du arbeitest wahrscheinlich mehr an Performance, also mehr an dem, wie spreche ich.
Ja.
Und da ist, glaube ich, schon der Unterschied, dass die meisten Leute, die zu mir kommen, eigentlich eher sozusagen an der Dramaturgie ihres Vortrags mit mir arbeiten und sagen, ja, ich habe da zwar schon 1000 Ideen, aber ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ich habe hier viel zu viel Input, mein ganzes Fachwissen, das will ich natürlich alles irgendwie vermitteln, aber ich weiß, das ist zu viel oder langweilig oder was davon ist jetzt wichtig. Und deswegen steige ich bei der Zielgruppe ein, weil wenn du weißt, wer da sitzt und was die Leute mitbringen, dann kannst du auch erst sagen, okay, dann ist für diese Zielgruppe das hier wichtig und
da
das hier nicht.
Da gebe ich dir absolut recht.
Nee, es zielt sehr auf den Inhalt sozusagen schon ab.
Das sind dann wahrscheinlich auch schon Leute, die sind ein bisschen weiter, ne, vermutlich. Das sind dann Leute, die haben dann schon Erfahrungen oder die, das hört sich so an, als wären es dann irgendwie auch schon Trainer oder Speaker, oder Trainer, die Speaker werden wollen oder, aber die haben schon ganz viel Inhalt und wollen dann irgendwie das auf die Bühne bringen. Ah ja, okay. Also meine sind häufiger oder meine Teilnehmenden, da muss ich häufiger früher ansetzen. Aber wenn ich solche Menschen hätte wie du, wäre ich absolut dabei, dann wäre ich da irgendwie auch d'accord mit dir, würde ich sagen, okay, was kann weg? Was ist für die Zielgruppe unwichtig? Ne, total. Was brauchen die nicht? Und vor allen Dingen zu überlegen, wo ist mein Nutzen und wo sind die Schmerzpunkte, damit ich sofort auf den Nutzen einzahlen kann.
Genau, das wäre sozusagen bei mir dann der zweite Schritt. Also der erste ist zu sagen, wer ist die Zielgruppe? Was bringen die mit? Und der zweite ist, was willst du bei dieser speziellen Zielgruppe bewirken?
Ja.
Das ist immer meine zweite Frage. Und in der dritten geht es dann schon darum zu sagen, und was ist jetzt deine Botschaft? Also was ist die Quintessenz von dem, was du vermitteln willst?
Ja, genau.
Also sehr inhaltlich.
Das ist ja auch das Spannende. Also das ist so ich glaube, Regisseure, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie der Blick anders ist. Also ich gehe natürlich immer davon aus, wie fühle ich mich als, oder wie fühlte ich mich als Schauspielerin?
Ja,
und daher beginne ich auch damit, weil ich als Schauspielerin weiß, dass meine Performance erst dann gut werden kann, wenn ich das Innere frei bekomme. Erst dann werde ich besser und dann kann ich mich dem Inhalt zuwenden.
Genau.
Ich finde die Reihenfolge jetzt total spannend.
Nee, aber es finde ich jetzt lustig, weil das war ja so unsere Frage auch, als wir uns verabredet haben für das Gespräch, wie unterschiedlich gehen wir eigentlich ran und hat das was zu bedeuten, dass du vom Schauspiel kommst und ich von der Regie?
Genau.
Und jetzt haben wir es schon ziemlich gut am Wickel, weil du sagst, wie fühle ich mich auf der Bühne, ne? Also als derjenige, der jetzt spricht oder diejenige, wie fühle ich mich da? Also ne, innerer Zensor hattest du auch schon gesagt und so. Also wie fühle ich mich möglichst, sag mal, sicher auf der Bühne, so souverän und kann frei sprechen?
Ja, genau.
Und das finde ich total spannend, weil das ist eine Frage, die kommt bei mir viel, viel, viel später erst.
Ja, spannend. Und ich finde das auch total interessant, weil ich finde, und ich drehe das genau um, weil natürlich kommt bei mir dann Wirkung und wie sieht man das von außen, ist dann natürlich für mich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und gerade wenn ich Menschen habe, die tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen haben in der Präsentation, im Vortrag, rutsche ich sozusagen in die Regierolle und versuche dann denen zu sagen, guck mal, wenn du das so machst, dann guck mal, wie sich das bei dir unterschiedlich anfühlt, beziehungsweise sag dann zu den anderen Teilnehmern, guck mal, wie anders das wirkt und wie viel besser und cooler das ist. Und da suche ich mir dann oft diejenigen aus, die das nicht so sehr verunsichert, wenn man mit denen arbeitet, weil tatsächlich nicht jeder ist da schon irgendwie so flexibel, weil das ist ungewohnt noch irgendwie für die Teilnehmenden, also wenn die so ganz frisch sind, irgendwie dann huch, jetzt das mal so machen und mal so machen. Und auch da kenne ich mich auch selber wieder oder erinnere ich mich wieder an früher, als ich Schauspielerin war und der Regisseur gesagt hat, mach mal so.
Ja, die Lieblingsaufforderung.
Mach mal so.
Als Schauspieler so.
Ja, genau.
Ja, wo soll ich das jetzt hernehmen, bitte? Ja, und dann hörst du dann als Regisseur, dass dann jemand sagt, ja, ist klar, kann dargestellt werden. Ne? Das war so KDW. Das war dann so im Osten dann immer so der Spruch, so dieses, KDW.
KDW.
Mach ich dir. Das spiele ich dir.
Und was fandest du dann die besser als die, wo du das irgendwie noch rauswursteln musstest? Oder wie ging es dir da?
Also bei KDW war es dann meistens so, ich als versierter alter Hase ziehe jetzt die Schublade auf und mach das mal schnell.
Ja.
Und da bist du als Regisseur erst dankbar, aber dann merkst du schnell, es ist halt Trickkiste, ne? Und es ist nicht überzeugend, es ist nicht wirklich in dem Moment nicht so richtig gefühlt. Wir kommen jetzt beide aus der Ostschule, da wurde auch immer gesagt, mach das jetzt nicht so gefühlig.
Ja,
ne?
Also, definitiv. Nicht so privat.
Genau. Also das heißt, es kann dargestellt werden, war für mich dann manchmal eher so ein Schimpfwort, so im Sinne von, ich kann dir das jetzt mal schnell spielen, aber ich als Zuschauer habe es nicht geglaubt, wo ich dann merke, das geht jetzt nicht tief. Das nimmt mich emotional überhaupt nicht mit. Ich merke, dass der jetzt das so technisch macht. Ne? So.
Definitiv.
Ja, der liefert das jetzt so ab. Und ich will aber eigentlich, dass er das auch wirklich empfindet. Und das geht mir ja auch bei den Speakern so, ne? Also ich möchte ja auch nicht, dass ein Speaker sich hinstellt und technisch was abliefert.
Ja.
Habe ich auch schon gesehen, gerade so von namhaften Leuten, wo ich dann genau sehe, und das geht dir genauso, wir haben ja da so einen Sinn dafür, ob jemand das wirklich fühlt, was er gerade sagt, oder ob er nur so tut.
Definitiv.
Und das kann ich nicht leiden. Und viele Zuschauer fallen dann so drauf rein und finden es dann auch ganz toll. Und ach, das ist ja der und der und das ist ja die und die. Wo ich dann aber sage, ja, war aber nur äußerlich. Hä, wie? Naja, das war jetzt nicht wirklich gefühlt, was er da gesagt hat. Oder,
oh ja.
Ne, also, war nicht
wir hören
überzeugend.
Das sofort. Geht mir auch so. Und das Schlimme ist, und da rutschen wir natürlich gleich wieder ins Theater, aber wir kommen auch wieder zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Da geht es mir nämlich auch so, dass manche Kollegen, Kolleginnen so auf der Bühne, dann hörst du eine Version und die stellen sie dann, kann dargestellt werden beim ersten Mal so da und die bleibt dann so bis zur letzten Vorstellung.
Genau.
So,
das und dann bleibt denkst dann du, für und, immer.
Und es bleibt für immer. Und du denkst dann so als Kollegin, denkst du so, scheiße, da fällt mir aber gar nichts zu ein, weil es so, weil es halt so technisch ist. Ja. Und du denkst dann, ja, nee, komm, zeig mir mal was Richtiges, weil da kann ich nichts mit anfangen als Kollegin. Mhm. Ja, so, das bleibt dann so stecken. So, das ist total
Schade. Und der Regisseur findet es dann toll und sagt, ja, genau, so machen wir das.
Ja,
und du bist dann
als
Partner
Kollegin,
auf der Bühne und denkst so, oh.
Ah, ja, genau, so, oh, schon wieder das, so, oh, da schon wieder die Schuhe. Schublade, klar, kenne ich schon vom anderen.
Genau, die Schublade, genau. Und wenn du dann mit demjenigen schon länger zusammenspielst, dann weißt du, oh, das hat er beim Hamlet auch immer gemacht.
Ja, ja. Und da fand ich es auch schon öde.
Genau. Okay. Der macht es ja immer. Ja, das ist lustig.
Okay, nee, aber wir gehen wieder zurück.
Genau.
Ich könnte noch Stunden sprechen. Ja.
Da kommen wir auch wieder hin. Aber was ich lustig finde, ist, dass wir also von verschiedenen Seiten uns annähern. Wobei, als du jetzt gesagt hast, dass du natürlich schon gucken willst, wie sich derjenige fühlt und so. Mhm. Also das kommt immer drauf an, wenn ich jetzt so ein Seminar habe mit Leuten, wo es jetzt nicht um die Entwicklung von einem Vortrag geht. Und ich glaube, das ist das, was bei mir so im Vordergrund steht. Also ne, Dramaturgie, Spannungsbogen aufbauen, guter Einstieg, starker Schluss und dieser ganze Kram.
Ja.
Das ist so das, wofür die meisten Leute so zu mir kommen, um zu sagen, ich brauche jetzt einen super tollen Vortrag, ich habe da demnächst einen Auftritt und es muss Bombe werden und dann arbeiten wir halt erstmal an dem Vortrag. Und
Definitiv.
Dann ist eben, sage ich mal so, bei alles, was ich nenne, ist immer so Performance, das ist dann so nachgelagert. Und das andere ist natürlich, wenn ich sage, ich mache jetzt einen Workshop, da geht's nur um Performance und da geht's gar nicht darum, was derjenige jetzt für einen Vortrag hat. Also so mit einer Gruppe arbeite ich natürlich dann sehr gerne an der Performance. Und da reden wir überhaupt nicht groß darüber, wer ist jetzt das Publikum und bla bla bla. Sondern da geht's genau das, was du ja dann auch machst, sehr stark erstmal drum, locker zu werden, sich bewusst zu werden, was habe ich denn für eine innere Haltung, wenn ich auf die Bühne gehe, wie spreche ich da eigentlich, also aus was für einer Haltung heraus spreche ich und so weiter. Und dann geht's natürlich ganz stark, wie fühle ich
mich. Ganz genau. Ja. Und natürlich hat es auch immer damit zu tun, wen hast du vor dir. Also ich hatte letztens auch eine Unternehmensberaterin, die wunderbare Vorträge gehalten hat und die hatte natürlich, und sie hatte auch schon ganz viele Sachen, die sie einfach auch schon vorbereitet hatte. Folien, die sie schon hatte, wunderschön und hatte auch einen schönen Blick dafür. Und da konnten wir natürlich bei einem ganz anderen Punkt ansetzen. So, dann ist es natürlich auch immer ein Unterschied. Arbeite ich online mit den Menschen? Ja, ist es eine Gruppe? Wie viele Tage habe ich Zeit? Dann ist es stundenweise oder habe ich dann 2 Tage, habe ich 3 Tage, habe ich 4 Tage?
4 Tage, das ist intensiv,
jetzt demnächst habe ich sind 5 Tage. Also und da sind natürlich die Schritte anders, beziehungsweise hat immer mit den Teilnehmern zu tun, wie viel können die schon, was brauchen die. Es gibt welche, die sagen gleich am Anfang, oh, ich habe wahnsinnig Lampenfieber. Und aber das lasse ich, es gibt so Sachen, die lasse ich, die regeln sich dann schon irgendwie von selber und auch übers Machen und über die, dass sie auch erstmal Raum haben, übers Lampenfieber zu reden und sich darüber auszutauschen und dann merken sie so nach und nach, also das sind dann meistens diejenigen, die dann am letzten Tag völlig locker werden, dann gar nicht mehr drüber nachdenken. Das finde ich total spannend und natürlich ist es dann wieder ein Unterschied, wenn sie dann wirklich dann im echten wahren Leben sind. Das ist natürlich dann immer was anderes, aber wir haben natürlich auch erstmal so eine Strecke, weil die Teilnehmenden kennen sich häufig auch nicht und brauchen dann auch ein bisschen. Bis sie dann erstmal frei werden, ist es häufig auch schon Arbeit.
Ja, ist lustig. Also auf das Freiwerden lege ich gar nicht so viel Fokus, komischerweise. Also ich glaube, ich thematisiere auch Lampenfieber oder so eigentlich gar nicht so gerne, weil das so eine Ecke ist, wo ich sage, das ist, also da kann man dann vielleicht drüber reden, wie wichtig Lampenfieber ja auch eigentlich ist, ne, um auf einem guten Energielevel zu sein, sag ich dann immer, also Lampenfieber ist nicht generell schlecht, sondern ihr braucht einen gewissen Grad natürlich an Lampenfieber, weil das kennen wir sag beide, jetzt sind wir wieder beim Theater, ne, so Schauspieler, die dann aus so einer Vorstellung abends kommen, wo ich dann als Regisseur drin sitze, mir die anschaue, weiß ich nicht, die fünfte, sechste Vorstellung und die waren vielleicht bei der Premiere und den ersten Vorstellungen aufgeregt und dann kommen die dann so zur fünften Vorstellung und sagen, oh, heute war ich total locker, heute war ich tiefenentspannt, wo ich dann als Regisseur so drin sitze mit dem Publikum und dann nachher nur sage, ja, genau, so hat sich's auch angefühlt, wir sind alle fast eingeschlafen.
Ach, ja, ja, genau, genau, man braucht, es gibt irgendwie so eine amerikanische Studie, die sagt, man leistet am besten, wenn man in der mittleren Erregungskurve ist. Also tatsächlich nicht irgendwie ganz oben, das sind nur ganz wenige, die so irgendwie, wenn die ganz besonders aufgeregt sind, irgendwie das meiste leisten, aber auch nicht untertourig und das würde das unterschreiben, was du sagst, sondern so in der Mitte. Mal so ein bisschen schon, ne, irgendwie so, und da leisten wir am besten.
Ja.
Don Jörgs Studie oder
untertourig
so.
Untertourig ist ein schöner Begriff, weil das heißt ja auch, du fährst sozusagen, ja, eben nicht mit der vollen Energie, sondern nur so auf Sparflamme auf eine Art.
Ja, obwohl das manchmal auch gut ist, weil du dann tatsächlich auch, da komme ich wieder auf die Freiheit zurück, dann bist du so, dann finde ich, da kommt man so am leichtesten rein. Das ist so wie, wenn du vielleicht so Proben kennst, wo man dann sagt, ach komm, wir machen einfach nur Text. Irgendwie ohne, du kennst das ja auch, dass man auf so Aufnahme, Wiederaufnahmeproben, dass man dann zum Beispiel sowas sagt wie,
ja, mach das mal technisch.
Ohne Talent.
Ja, genau.
Mach mal technisch ohne Talent. Und dann fangen alle so ohne Talent an und rasseln erstmal den Text runter und dann kommen die alle ins Spielen, weil die dann irgendwie so reinrutschen. Und dann ist das häufig ganz toll, weil man so in so einen Spielfluss ist auf einmal. Und der kam so von selber. Und der hat sich ganz eigen entwickelt.
Genau, und dann ist es meistens eben nicht die volle,
Ladung.
Nicht die volle Ladung. Also, also von der Energie wird es dann zwar mehr, aber von dem, sag ich mal, emotionalen lässt man sich mal nicht so tief ein, gerade wenn du jetzt ein sehr dramatisches, tragisches Stück spielst, bist du mal ganz froh, wenn du das mal relativ nüchtern spielen kannst und mal nicht in die vollen Emotionen geht.
Weil es auch anstrengend ist.
Weil es anstrengend ist. Und was ich total stark fand, war, dass die Schauspieler dann oft eine Leichtigkeit mitgenommen haben. Wenn du sagst, wir machen jetzt einen Durchlauf, das habe ich bewusst immer gerne gemacht, tschechisch hieß es dann immer.
Tschechisch,
so, ne?
Genau.
Eigentlich technisch gemeint war aber, ne, wir machen das jetzt mal ganz leicht. Und ja, jetzt würde ich hier in Tränen ausbrechen, aber das spiele ich aber nicht. Aber ich weiß trotzdem, was jetzt hier kommt und ich weiß auch, wo ich das dann nachher wieder hernehme. Aber ich deute es jetzt mal nur an und dadurch wird es ganz leicht und auch sehr schnell. Also, was ich immer gut fand, so technische Proben in einem hohen Tempo zu machen. Zu sagen, wir spielen das jetzt mal möglichst schnell. Alles mal auf Anschluss, ne? Also der Partner hat gerade seinen Satz zu Ende gesagt und ich falle ihm schon fast mit meinem Satz dann ins Wort, damit es so richtig so zack, 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 zack. Und das war meistens so das Letzte von der Generalprobe und dann waren die dann im besten Fall, dann, wenn sie es richtig gespielt haben, trotzdem leichter, schneller.
Definitiv.
Dann wird es nicht so zäh.
Ja, genau, es wird nicht so zäh. Mhm. Überhaupt. Leichtigkeit, die versuche ich auch in meinen Seminaren herzustellen. Also zum Beispiel behandle oder benenne ich manches so ganz nebensächlich. Zum Beispiel zu Beginn, wenn sich alles noch um die Arbeit an der Beziehung dreht, dann sage ich, ach Moment, bevor wir anfangen, da will ich eben noch drei Dinge mit euch besprechen und dabei bin ich didaktisch schon mittendrin.
Ja.
Und für uns ist ja eine gute Dramaturgie eines Vortrags wichtig. Mhm. Also Trainer nennen das gerne einen roten Faden.
Ja.
Für mich ist es die Spannungskurve. Und du hast anfangs deine Arbeit am Reiseziel erwähnt. Mhm. Wie baust du denn aus den Ergebnissen dann die Dramaturgie des Vortrags auf?
Mhm. Ja, also ich sag mal so, letztendlich nehme ich aus dem, was ich bei der Reisezieldefinition gesammelt habe, schon so die wichtigsten Dinge mit in die Dramaturgie. Also ich sag mal so, wenn ich mit demjenigen herausgeschält habe, was ist die Herausforderung seiner Zielgruppe, dann spitze ich das gerne noch weiter zu und sage, okay, was wäre denn, wenn das jetzt wirklich ein Konflikt deiner Zielgruppe ist? Also zu sagen, ja, auf der einen Seite wollen die das, aber auf der anderen Seite müssen sie das oder das tun und da sind sie in so einem inneren Konflikt, sage ich mal. Und den finde ich immer ganz klasse als auch Aufhänger mitunter auch für den Einstieg. Also wirklich zu sagen, der Konflikt ist auch das, was wir gleich am Anfang ansprechen. Auf eine dramatische Art oder auf eine witzige Art, als Frage, als Story, wie auch immer. Und daraus entsteht dann eigentlich der Spannungsbogen. Weil ich sage immer, eine Spannung kann eigentlich da nur entstehen, wo es am Anfang einen Konflikt gibt.
Bei einem
guten Theaterstück oder einem guten Film hast du ja auch am Anfang einen Konflikt und der muss gelöst werden.
Ja, den Konflikt, den brauchst du unbedingt. Kein Hollywood-Film ohne Konflikt, ohne Hindernis, ohne Problem. Ja, sonst wär's sterbenslangweilig.
Genau. Ja, aber guck mal, ich meine, selbst Warten auf Godot, was ja jetzt nicht gerade eine Action-Geschichte ist, ne? Es gibt ja einen Konflikt.
Definitiv.
Ja, sie warten auf Godot und können da nicht weg.
Die können da nicht weg.
Jetzt gäbe es ständig irgendwelche Gründe, wegzugehen, aufzugeben und zu sagen, ach komm, wir, na, immer wieder macht ja einer von denen immer, na, ach komm, lass uns gehen, der kommt eh nicht mehr. Und dann kommt wieder dieser kleine Junge und sagt, der Herr Godot lässt ausrichten, er kommt jetzt bald. Weißt du,
ja,
so.
Ja, verstehe.
Und dann haben sie wieder diesen inneren Konflikt von, eigentlich haben sie schon keinen Bock mehr, aber
ja, genau.
Sie haben ja versprochen, sie warten auf Godot.
Ja, genau. Und es gibt immer, und es ist ja auch egal, ob der Konflikt, der muss ja nur groß sein, ob der innen ist oder außen, von innen kommt oder außen, ist ja total wurscht.
Genau.
Und ich bin da auch total bei dir. Also ich sage auch zu meinen Teilnehmenden, also das ist so ein Problem und was ist so ein Problem der Zielgruppe, wo drückt der Schuh? Und dann ist es, dann versuche ich es genauso wie du, also auch so möglichst groß zu machen. Dann sage ich so, jetzt stellt euch mal vor, ihr malt das jetzt bitte mal so möglichst schwarz. Also so richtig, so richtig, dass es so richtig so, so ganz übel ist. Einfach deswegen, weil dann die Lösung, die man dann anbietet, die wirkt dadurch umso schillernder. Ich meine, wenn man sich so verloren hat in dieser Größe und oh Gott, das ist ja wirklich schrecklich. Da fällt mir so gerade als Assoziation das Wort Einkitschen ein, was wir ja auch vom Theater kennen.
Genau.
Einkitschen war ja, ich versuche mich auf das Gefühl, dass ich gleich spielen muss oder auf den Konflikt, der gleich gespielt wird, vorzubereiten, indem ich mich schon in die Situation reinfühle.
So, so emotional.
Ja, genau, so ganz kitschig.
Reinschmeiße.
So reinschmeiße, genau.
Genau, Einkitschen.
Einkitschen.
Das ist ein schlimmer Begriff, aber der ist ja natürlich auch die Ostschule, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Also, weil das immer mit den Emotionen ja immer so ein bisschen belächelt wurde, ne? Dieses Emotionale.
Ja, ja,
ne?
Stimmt.
Ich meine, wenn du Brecht immer im Hinterkopf hast, dann ist ja Emotion immer so eine Sache. Ne? Das ist ja jetzt nicht alles, sondern ne, es geht deswegen, ja, deswegen gehst du ja eigentlich als Brecht-Schüler, und ich meine, wir am Regieinstitut haben natürlich Brecht, das war natürlich unser großes Vorbild.
Ja.
Und die ganze Methodik basierte ja darauf, was ist ein Vorgang, und ja, wenn der Vorgang nicht klar ist, dann gibt's nichts, also gibt's ja nichts zu spielen für den Schauspieler und so weiter. Der braucht den Vorgang, ne? Und wenn du dann den Schauspieler mit Vorgang gekommen bist, dann sagst du, ja, ist scheißegal,
genau,
was
Vorgang,
fühl ich jetzt
oh
da?
Gott. Ja, muss man sich einkitschen, ne?
So, musst du dich einkitschen. Geh mir weg mit deiner Vorgangsanalyse.
Aber jetzt nochmal auf zu dem Thema zurückzukommen, was arbeiten wir jetzt? Oder eigentlich ist es, wir arbeiten jetzt, deswegen ist es ja auch häufig so, dass Leute vom Theater in diese Richtung gehen, einfach weil es so nah beieinander liegt. Und weil wir natürlich auch mit Bühne und mit, auch ein Vortrag ist ja immer irgendwie Bühne, und wir sind eigentlich eine Führungskraft irgendwie, und wir führen das Publikum. So, und wenn wir aber beim Nutzen sind und bei der Zielgruppe, bist du denn, dann, du hast gesagt, du vergrößerst das so, dass es sich auch für einen guten Einstieg lohnt. Bin ich absolut bei dir? Also im Sinne von mit Umsetzen auch in eine Methode, habe ich so rausgehört. Also, dass es entweder eine Frage ist, hast du gesagt, oder eine Provokation kann das ja sein, oder eine Story, oder wie das umgesetzt wird, ist ja eigentlich wurscht.
Genau, das kann auf vielerlei Art daherkommen, richtig?
Genau, ich finde auch gut, wenn man da eine etwas kreativere Methode nutzt, einfach um auch das ein bisschen, den Einstieg auch ein bisschen ungewöhnlicher zu machen. Und mir ist immer wichtig, dass so die Teilnehmer das so finden, womit sie gut arbeiten können, was ihnen gefällt, was ihnen Spaß macht, weil nicht jedes sagt dir so zu.
Genau, du hast ja auch eine Podcast-Folge, wo habe ich gesehen, wo du eben über einen guten Einstieg sprichst oder über einen guten Schluss.
Genau, genau.
Fand ich jetzt sehr spannend, weil ich mir jetzt viele Gedanken auch über einen Schluss gemacht habe, weil der wurde bisher oft immer so sträflich vernachlässigt, und das sagst du ja auch in deiner Podcast-Folge, an den denkt man meistens erstmal nicht.
Ganz, ganz wichtig.
Meistens beißt man sich an dem Einstieg fest, und deswegen sage ich so, der Konflikt ist für mich sozusagen der Einstieg, aber eigentlich auch schon, das ist dann der Spannungsbogen, weil natürlich biete ich als Speaker oder als Redner ja meinem Publikum irgendwie eine Lösung zu diesem Konflikt an, sonst brauche ich ja nicht auf die Bühne gehen. Und ob das dann was ist, was ich denen verkaufen will, ein Produkt oder eine Methode oder was immer, oder ob es einfach nur ist, dass ich ihnen was klar machen will, wenn ich sage, okay, mir geht's jetzt um ein wichtiges Thema, also ich habe jetzt gerade einige Speaker, mit denen ich arbeite, da geht's wirklich um die Frage Energiewende, ne, die Zukunft für uns Menschen auf diesem Erdball, also so die großen Fragen. Und natürlich haben die eine Botschaft, natürlich wollen die mir was mitgeben, aber damit es spannend wird für mich als Zuschauer, brauche ich natürlich erstmal so eine Art Konflikt, wo ich mich drin wiedererkenne und wo ich sage, ja, ich weiß, ich müsste Energie sparen oder ich müsste dies oder ich sollte aufhören, dies oder jenes zu tun, aber
ja klar,
ich brauche meinen Schnitzel und weißt du so. Und das ist eigentlich dann so der Punkt, wo ich sage, da kann man ansetzen, das ist der Einstieg, aber letztendlich ist ja immer die Frage, worauf läuft es nachher raus? Und das ist dann eigentlich so die Kernfrage. Was ist letztendlich, ne, die Botschaft?
Ja, was ist die Botschaft und was bedeutet das auch für das Leben derjenigen, die mir zuhören? Deshalb ist auch die Zielgruppenarbeit so wichtig, genau. Denn in dem Augenblick, ja, in dem du mit deinen Aussagen das Leben der anderen Menschen triffst, die im Publikum sitzen, wenn sie das Gefühl haben, der Speaker, die Speakerin da oben, die weiß genau, worum es geht, sie trifft oder sie kennt mein Thema, mein Problem.
Oder Nerv bei
dir. Ja, oder den Nerv, genau, den Nerv. Ja. Dann sind sie absolut bei dir.
Ja.
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich versuche zu vermitteln. Wie kriegst du das denn hin, dass sich deine Zuhörenden getroffen fühlen, dass sie sich wiedererkennen, dass sie sich verstanden fühlen?
Genau. Ich auch weiß als Zuschauer, derjenige erklärt mir dann nicht irgendwelche Theorie, sondern er weiß sehr genau, wie es mir geht und wie sich das gerade für mich anfühlt, gerade wenn ich auch ein Problem habe, an dem ich was ändern will. Ne?
Und du hattest ja auch gerade vom Schluss gesprochen. Ich bin absolut bei dir. Ich finde den oft vernachlässigt. Die Vortragenden gehen so seicht raus, plötzlich ist Schluss. Und dabei vergessen sie, das sind die letzten Worte, die Zuhörenden von ihnen hören. Ja? Damit gehen sie aus dem Vortrag raus, damit gehen sie schwanger.
Das ist das, was hängen bleibt im Zweifel. Ja, genau. Ja, willst du, dass die damit schwanger gehen und noch was damit weiter tun? Ja, also ich denke ja, am Schluss steht eigentlich immer irgendwie ein Appell oder ein Call to Action. Wenn ich was verkaufen will, dann müsste schon viel früher wahrscheinlich praktisch ein Call to Action kommen. Aber was ich halt auch wichtig finde, ist, dass es einen Appell, einen Aufruf gibt. Also ich finde, wenn jemand auf die Bühne geht, dann will der ja was bewegen.
Immer.
Na, immer. So.
Und wenn das du nichts hast, genau, brauchst du eigentlich Appell. Gar nicht und draufgehen. Und meistens wollen auch alle was. Also den meisten ist nicht so hundertprozentig klar, ja, was will ich jetzt genau? Aber wenn man ein bisschen mit ihnen arbeitet, dann wird es ihnen selber sehr schnell klar. Was ist denn jetzt das Wichtige? Mhm. Deshalb finde ich es auch total wichtig, wenn man so am Anfang auch sagt, okay, was ist denn jetzt so, womit sollen denn meine Zuhörenden jetzt eigentlich rausgehen? Ja, was sollen die denn denken? Was sollen die fühlen? Was sollen die machen?
Genau.
Ja, so auch da finde ich, ist es so, sobald man einen Vortrag aufsetzt, finde ich irgendwie, es ist auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, so einen großen Bogen zu schlagen. So, und da ist ja irgendwie häufig auch schon Dramaturgie drin.
Die Frage ist ja eine dramaturgische Frage. Ne?
Ja, ist eine dramaturgische Frage.
Also ich nenne das immer Wirkungsabsicht. Was hast du für eine Wirkungsabsicht? Was soll auf der rationalen Ebene verstanden sein?
Ja.
Und was willst du emotional bewirken?
Ja, genau. Ja,
also willst du, dass die Leute nachher völlig niedergeschlagen sind oder willst du sie zu irgendwas motivieren? Willst du, dass sie ein Aha-Erlebnis haben und plötzlich vielleicht Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten können, was ihnen vorher gar nicht klar war und so? Also was willst du bewirken? Das ist eigentlich so die Kernfrage. Und das ist eben nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional. Und eigentlich entsteht daraus manchmal schon eine Art Dramaturgie. Also ich finde es immer wieder lustig, wenn man dann erstmal so ganz grob sammelt und sagt, ja, also ich will die Leute erstmal, ich will, dass die lachen, ich will, dass die erstmal Spaß haben. Dann will ich aber auch, dass es ernst wird, dass die auch echt mal so einen Moment haben, wo sie vielleicht auch wirklich ganz still werden und nachdenklich werden und so merken, oh, ups. Und dann gibt's aber einen Moment, da möchte ich, dass die wirklich was verstehen, also ein Aha-Moment und dann auch wieder Mut bekommen und Zuversicht und dann will ich die auch motivieren, die sollen dann auch wirklich was, ne? Und daraus entsteht eigentlich schon eine Dramaturgie. So, also ich nenne es dann immer emotionale Dramaturgie, weil das, was ich dir jetzt geschildert habe, sind ja nur Emotionen, durch die ich jetzt durchgehe als Zuschauer. Da ist ja nichts Inhaltliches bisher gewesen.
Nee. Ja, aber so ist es ja so. In jedem James Bond, da ist es ja genauso. Die Schnitte, die sind ja genauso. In jedem Schnitt hast du genau das, was du gerade beschrieben hast. Also da wird, das wird in jeder kleinen Schnittsequenz verhandelt. Da, dann ist es was Ernstes, dann kommen ein paar Informationen, dann kommt was zu lachen, dann kommt was zu lieben, dann müssen wir uns fürchten und dann kommt die Fahrt mit dem Auto den Berg runter ohne Bremsen. Und
das ist die emotionale Achterbahn.
Definitiv, und das ist dasselbe.
Also so ein Film nimmt mich emotional mit durch die unterschiedlichsten Emotionen. Mhm. Und deswegen sind wir mit Spannung bis zum Schluss dabei, weil es halt ständig was Neues zu erleben gibt.
Ja, hast du schön gesagt, genau, was Neues zu erleben gibt. Ja.
Weil wenn du jetzt nur Zahlen, Daten, Fakten präsentierst, ich meine, davon hatten wir es, glaube ich, ja auch schon, ne, dass du sagst, ja, du hast dann auch manchmal Leute, die haben wirklich mega Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Und wie bringst du das jetzt in eine gute Story? Wie machst du es jetzt emotional erlebbar, was hinter diesen Zahlen eigentlich steht?
Ja, das ist die große Kunst.
Dann die große Kunst, das dann plötzlich emotional zu kriegen.
Ja, und da tun sich natürlich viele Leute schwer, wenn sie vorwiegend mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben, weil sie eher in dieser Welt leben. Und wir kommen ja aus einer Welt, in der wir sagen, Zahlen, Daten, Fakten, ist denn das so wichtig? Ja, das ist so wichtig. Und dadurch kann man auch ganz viel belegen, also Sachverhalte, Studien, Statistiken, Zahlen belegen ja irgendwas. Sie sind sozusagen Beweise. Und wir Kreativen beweisen ja nichts. Also du brauchst sie. Sonst kannst du ja viel behaupten und deswegen sind sie so wichtig.
Du brauchst sie an einem bestimmten Punkt. Genau, sonst kannst du viel behaupten.
Warte mal, ich muss einmal ganz kurz eine Pause machen und die Katze rausschmeißen. Die läuft nämlich immer über die Tastatur. Warte mal, bleib mal einfach dran. Moment.
Allerhand. Diese Katzen.
So, da bin ich wieder. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, Zahlen, Daten, Fakten. Gerade bei der Präsentation von Zahlen, Daten, Fakten ist ja eine gut durchdachte Dramaturgie besonders wichtig. Ja, wie stelle ich die wichtigen Zahlen so spannend in den Fokus, dass sie nicht rechts rein, links wieder rausgehen, sondern ein Aha-Moment auslösen, unter die Haut gehen, hängen bleiben. Und wir hatten ja festgestellt, es ist die große Kunst, Zahlen emotional erlebbar zu machen.
Ja.
Aber auch mit Zahlen sollte man und kann man auch wieder die Welt oder den Nerv der Menschen treffen, die zuhören. Also beispielsweise mit passenden Bildern.
Wahnsinn.
Ich liebe persönlich Vergleiche. Oder wenn man hohe Zahlen fühlbar machen will, die sind besonders schwierig, weil man sie so schwer in Relation setzen kann. Ja, da hilft die Kommunikation mit dem Publikum.
Genau. Ich hätte eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie man die emotional kriegt.
Ah, super.
Und ich habe so mal erlebt, es war ein Marketingchef, den ich mal hatte, der musste seinem Vertriebsteam klar machen, dass sie viel zu viele Produkte in ihrem Portfolio haben und dass sie dieses Portfolio extrem reduzieren müssen. Und da hatte er zwei Zahlen. Er hatte natürlich die Zahl der Produkte, die sie im Portfolio haben und die Zahl der Produkte, die sie praktisch nicht verkaufen. Es waren irgendwie so um die 300 Produkte im Portfolio und fast die Hälfte wurde nicht verkauft. Und die wollte er dann so in der Präsentation gleich am Anfang seinen Vertriebsmitarbeitern dann so präsentieren. Und dann sagte ich, Moment, stopp. Kennen die denn die zweite Zahl? Und meinte, nee, wahrscheinlich nicht. Das ist für die wahrscheinlich schon was Neues. Dann meine ich, ja, dann präsentier es auch so, dass es für sie was Neues ist. Wenn du das jetzt einfach nur auf deine Folie drauf packst, dann ist es nichts Besonderes. Sondern dann ist es so, ja, interessant. Mach's doch mal als rhetorische Doppelfrage. Also erst fragst du sie, wie viel Produkte haben wir im Portfolio? Das werden sie wissen. Und dann fragst du sie, und wie viele Produkte davon werden praktisch nie gekauft? Jetzt müssen sie rechnen oder nachdenken oder irgendwie mal überlegen. Also jetzt werden sie involviert in einen Prozess, in dem er schon lange drin ist, den sie aber bisher sich noch nie überlegt haben. Und dann sind sie auch ratlos, weil sie merken, scheiße, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel wir nicht verkaufen. So, und wenn dann die Zahl kommt, gucke ich auf diese Zahl natürlich völlig anders. Und dann bin ich emotional ja schon involviert, weil ich wollte es ja gerade rauskriegen und habe gesehen, ich kann es nicht.
Genau, und da müssen sie sich reindenken.
Und dann kommt diese Zahl und dann gucke ich natürlich ganz anders da drauf und verstehe, oh, echt was? Fast die Hälfte? Das ist ja mehr, als ich gedacht hätte.
Ach, ein schönes Beispiel. Ja, man involviert sich als Zuschauer in den Prozess, man denkt darüber nach und auf einmal, wumms, hat so eine ganz einfache Frage eine tiefe Wirkung und man ist sofort mitten im Thema. Da bin ich absolut bei dir. Fragen, also bei dir war es ja eine Schätzfrage, sind so ein ja, so ein einfaches, so ein gutes Mittel, um zum Mitdenken zu animieren. Wie gehst du denn damit um, wenn Vortragende so ganz, ganz viele wichtige Zahlen präsentieren wollen?
Reduzieren. Mhm. Also ich finde es immer wichtig, das zu reduzieren und wirklich zu sagen, was steht denn jetzt hinter dieser Zahl? Also zu sagen, wir haben jetzt hier 50 wichtige Zahlen, würde ich immer sagen, ja, welche 5 sind denn die wichtigsten? Also ist jetzt extrem, aber also wirklich echt erstmal auf das Allerwesentlichste reduzieren. Und da hilft mir jetzt das Reisezählen. Wenn ich definiert habe vorher, wer sitzt da und was interessiert diese Menschen? Was treibt die um? Wo ist der Schmerzpunkt? Dann ist die und die und die Zahl für die völlig irrelevant. Aber die Zahl, die ist für die mega spannend und von der Zahl haben sie noch nie was gehört. Oder ja, die Zahl kennen sie, aber sie kennen die zweite Zahl dazu nicht. Ne? Siehe mein Beispiel eben. Oder also manchmal ist ja auch schön, wirklich 2 oder 3 Zahlen nebeneinander zu stellen oder Leute auch raten zu lassen. Wofür steht diese Zahl und wofür steht jene? Ja, so. Und dann bekommen diese Zahlen einen emotionalen Background.
Ja, genau. Wichtig ist ja dann auch, dass man die Dramaturgie, in die man die Zahlen einbettet, also wie die Zahlen präsentiert werden, möglichst spannend inszeniert. Also sich die größten Gegensätze raussucht. So genau. Bei der Vorbereitung versucht die höchste Fallhöhe herzustellen, Kontraste gegeneinander stellt. Also zum Beispiel vorher, nachher.
Kontraste ist ein schöner,
Oder 100 Azubis haben im Krankenhaus ihre Ausbildung begonnen und innerhalb eines Jahres haben 50 Azubis die Ausbildung wieder abgebrochen. Und wenn man das dann dramaturgisch aufbereitet, hat das eine Riesensprengkraft. Wahnsinn. Dann kann man zum Beispiel währenddessen auf einem Flipchart eine Kurve malen. Man kann es auch schätzen lassen, wie viele haben gekündigt oder wie viele machen die Ausbildung zu Ende. Man kann Zahlen durchstreichen. Und wenn du eine PowerPoint nutzt, da könntest du zum Beispiel auch auf den Folien Zahlen oder 50 Figuren zerbröseln lassen.
Also, aber weil du Kurven sagst, also was ich auch immer schwierig finde, ist, wenn du dann solche Folien hast, auf denen dann wirklich Tausende von Zahlen draufstehen, da bin ich auch immer gerne der sagt, bitte entrümpeln. Ja, das ist so eine Handout-Folie, die kann man zwar ausdrucken und sich das dann später mal durchlesen, aber für die Präsentation brauchen wir doch eigentlich nur diese 3 Zahlen, stimmt's? Ja, stimmt. Ja, dann schreiben wir auch nur die 3 Zahlen auf die Folie drauf.
Ja, definitiv. Bin ich absolut bei dir.
Weißt du?
Ja, natürlich.
Also das, was ich dann, ich reduziere dann gerne auf das Allerwesentlichste, weil die andere Frage ist ja auch immer, wofür steht jetzt eigentlich diese Folie? Weil was ich auch toll finde, ist, wenn die Leute dann so Handout-Folien haben, die so klein bedruckt sind,
mit nichts
so viel Information,
kannst,
dass du es gar nicht lesen kannst. Ja, da habe ich auch schon wirklich den Satz manchmal gehört von Leuten, die sagen, ja, das können sie jetzt nicht lesen. Ich weiß, das müssen sie jetzt auch gar nicht lesen. Ich will es ihnen nur mal zeigen. Und ich dann sage, dann schmeiß die Folie raus und dann zeig mir die 3 Zahlen von den 30 Zahlen, die auf dieser Folie stehen, die wirklich für mich als Publikum relevant sind.
Ja.
Und dann mach's gerne mit einem Cliffhanger oder so, ne, weil letztendlich war ja diese Frage nach, wie viele Produkte werden nie verkauft, ist ja ein Cliffhanger. Ne? Er hat ja nicht gesagt, und so viele Produkte werden nicht verkauft, das war ja das, was er vorhatte, sondern zu sagen, ja, wie viele sind's denn? So, jetzt hänge ich erstmal da drin und denke nach. Und das kann man natürlich immer machen, dass man sagt, so, ich zeige Ihnen jetzt mal 3 Dinge, die Sie schon lange eigentlich wissen, aber Sie wissen noch nicht, was das für uns jetzt tatsächlich bedeutet. Jetzt bin ich neugierig. So, und wenn jetzt eine Zahl kommt, dann gucke ich auf die Zahl mit einem ganz bestimmten Blickwinkel.
Apropos Zahlen, Daten, Fakten. Lieber Matthias, du hast noch einen Anschlusstermin. Also ich könnte mich jetzt ewig mit dir austauschen. Ja. Also mir tut es wirklich weh im Herzen. Aber verrätst du uns bitte an dieser Stelle noch deine Kontaktdaten?
Ja, also meine Homepage heißt so wie ich, also matthias-messmer.de und Matthias natürlich mit Doppel-T und H. Also mit matthias-messmer.de müsste man mich eigentlich finden. Und da gibt's mehr über mich und was ich tue und wie ich arbeite und so weiter.
Ja, super, dankeschön. Werde ich verlinken in den Shownotes. Jetzt doch noch eine allerletzte Frage. Wie erlebst du dich jetzt in der Welt der Speaker? Die Rolle ist dieselbe, der Regisseur, der Coach, die Trainerin. Wir arbeiten im Hintergrund. Es ist also der Vortrag derjenigen, die mit uns arbeiten. Wir stehen nicht auf dem Plakat.
Ja, gut, im Theater, ja. Aber jetzt in der Speaking-Welt erlebe ich mich ja eigentlich immer eher sozusagen als der erste Zuschauer. Also ich gucke immer durch die Brille des Zuschauers und ich sage immer zu meinen Speakern, stopp, das verstehe ich jetzt nicht. Oder da hätte ich jetzt was anderes als Zuschauer erwartet. Oder
ja, verstehe ich.
Das finde ich jetzt nicht so spannend. Oder weißt du so, oder ach, das ist doch eine spannende Geschichte, die du da vorhin erzählt hast. Warum nehmen wir nicht die?
ja, stimmt.
Die würde das doch jetzt viel besser erklären oder plausibler machen oder das ist doch viel emotionaler mit der Geschichte. Das hat doch jetzt hier, ne? Weil ich gucke immer sozusagen aus dieser Perspektive des Zuschauers und frage mich immer, ist das für den Zuschauer jetzt verständlich, nachvollziehbar, ist es spannend, welche Emotionen hat der dann jetzt, ist der jetzt völlig entmutigt oder wie kriege ich den jetzt motiviert, was Bestimmtes auch zu tun und so. Also ich versetze mich immer in die Lage des Zuschauers und ich glaube, das...
Das stimmt, ja. Das mache ich auch. Das ist wahr. Und du bist, man ist ja auch automatisch Zuschauer. Ja. Und das ist so, dass dich erreichen ja auch Emotionen oder nicht. Oder genau, man kann das ganz eins zu eins abnehmen. Also berührt mich das, betrifft mich das, interessiert mich das. So, das ist, und ich lerne, was ich total schön finde, in meinen Seminaren oder auch wenn ich mit Speakern arbeite, Vortragsrednerin. Man finde ich auch total spannend. Man erfährt ja auch immer was Neues. Also du hast irgendwie 1000 Themen und denkst auf einmal, wow, das ist ja spannend und ach, das ist ja auch Gott. Und auf einmal erweitert sich der Horizont immens. Ja, ob im Betrieb irgendwas, irgendein Vorgang, finde ich total interessant und nimmt mich mit und bereichert mich total.
Genau, so geht's mir auch. Also das ist das, was ich an dem Job sozusagen so klasse finde, dass wir da immer wieder ganz neue Dinge dazulernen letztendlich. Ja.
Toll, vielen, vielen Dank. Wie schade, dass du weg musst. Danke für das schöne Gespräch. Ich könnte Stunden weiterreden.
Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Gut, dass wir das getan haben.
Dito. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zum Thema der aktuellen Folge mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit-schürmann.com/podcast Schürmann mit OE eintragen können. Wenn mein Podcast hilfreich für Sie ist, wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie aber Fragen haben, Themenwünsche, Anregungen nur zu, dann schreiben Sie mir und zwar unter podcast@birgit-schürmann.com. Ansonsten finden Sie mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns aber wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann.